Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Reihe Pausengespräche. Heute eine neue Ausgabe. Ich bin verabredet mit Björn Peters, dem künstlerischen Betriebsdirektor der Semperoper. Mein Name ist Susanne Springer. Ich leite die Abteilung Kommunikation und Marketing. Lieber Björn, herzlich willkommen zu diesem Pausengespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier verabreden konnten. Und ein bisschen was möchte ich natürlich jetzt über dich und deine Funktion an der Semperoper erfahren. Künstlerischer Betriebsdirektor, das sind ja im Grunde genommen drei Bezeichnungen. Da steckt die Kunst drin, der Betrieb und der Direktor. Ein Direktor impliziert ja eigentlich schon immer, dass man eine Abteilung führt, leitet. Was ist das für eine Abteilung, der du vorstehst?
Ja, also erstmal hallo, liebe Susanne und hallo, liebe Zuhörer. Ja, meine Abteilung oder quasi mein Aufgabenbereich umfasst in erster Linie alle Mitglieder dieses Hauses, die diesen sogenannten Normalvertrag Bühne haben. Also sprich, das ist in erster Linie natürlich das große Sängerensemble. Dazu gehört auch das junge Ensemble, was ja ein eher, ich sag mal, pädagogisches, ausbildungsorientiertes Grüppchen von jungen, talentierten Leuten in unserem Hause ist. Umfasst aber auch, das vergisst man meistens, ja auch Inspizienten, die für den technisch einwandfreien Ablauf einer Vorstellung auf der Bühne verantwortlich sind. Es umfasst die Repetitoren, die Klavierspieler, die dafür verantwortlich sind, mit den Sängern Partien zu erarbeiten, aber auch durchaus in Aufführungen Part im Orchester mitzuspielen. Das umfasst aber auch die Gruppe der Souffleurinnen und Souffleure. Und natürlich auch die Gruppe der Spielleiter, die dafür Sorge tragen, dass Inszenierungen nicht nur ordentlich zustande kommen, in Abhängigkeit, in Zuarbeit zum Regieteam, aber dann auch, wenn eine Neuproduktion das Licht der Welt erblickt hat, wird diese Neuproduktion ja weiterhin in unserem Repertoire gehegt und gepflegt, teilweise ja über Jahrzehnte, also beispielsweise unsere Bohème oder unser Fidelio, der Lohengrin von Christine Mielitz sind, man merkt es ihnen kaum an, aber ja über 30 Jahre alt, also teilweise sogar älter als der jetzige Semperbau, in dem wir uns befinden. Also eine große gemischte Gruppe mit unterschiedlichsten Interessen. Die werden gebündelt in meine Abteilung und ich mache das natürlich nicht allein, weil ich habe einen fantastischen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist in erster Linie auch zu nennen das künstlerische Betriebsbüro, die sich liebevoll um die tägliche Durchführung eines Spielplanes, den ich mit anderen Kollegen in anderen Runden vorher aufgestellt habe, sorgen, dass dieser Spielplan auch möglichst reibungslos funktionieren kann. Das sind eine Menge organisatorischer Dinge, das sind eine Menge kommunikatorischer Aufgaben, die so ganz scheinbar nonchalant, unaufgeregt hinter den Kulissen abzulaufen haben, um am Abend jeweils eine andere Vorstellung präsentieren zu können.
Das heißt, es ist schon wirklich eine richtig, richtig große Abteilung. Im Grunde genommen ja dann der ganze künstlerische Stab, also wie du sagtest, die unter dem NV Bühne, das ist der Normalvertrag Bühne, das ist eine spezielle Vertragsform, muss man vielleicht so ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erläutern, eine spezielle Vertragsform, die alle KünstlerInnen haben. Und dann aber eben ein Büro, auch ein recht großes Büro mit vielen MitarbeiterInnen, die die gesamte Planung mit dir gemeinsam für das gesamte Haus, also sprich für Oper und Ballett und in Zusammenarbeit mit den Planern der Staatskapelle, auch Staatskapelltermine natürlich da irgendwie planen müssen, sodass wir am Ende einen wunderbaren Spielplan für unser Publikum haben.
Exakt. Es geht da quasi die zweite Säule meines beruflichen Daseins hier um die Koordinierung der jeweiligen Abteilungen an unserem Hause, also Ballett, Konzert und Opernbetrieb. Es tummelt sich hier natürlich, dass eine Spezifität unseres Hauses hauptsächlich alles auf unserer Bühne, die ja sowohl Konzertsaal ist als auch Aufführungsort für Opern- und Ballettvorstellungen, mit einer riesengroßen technischen Mannschaft, die natürlich ordentlich von unserer Spielplanung auf Trab gehalten wird, um natürlich ein möglichst diverses Programm anbieten zu können, sodass jeden Abend, an Wochenenden ja sogar am Sonntag oder am Samstag, unterschiedliche Vorstellungen in Doppelvorstellungen gegeben werden können. Diese Koordinierung der unterschiedlichen Sparten auf die Bühne zu zaubern, sodass es möglichst reibungslos im Einklang mit den technischen Möglichkeiten geht. Und natürlich, das sollte ja auch nicht unerwähnt bleiben, einen in Anführungsstrichen vernünftigen Spielplan aufzustellen, sodass man auch für ein breit aufgestelltes Publikum ein weit aufgefächertes Programm bieten kann, sodass, ich sag mal, moderne Uraufführungswerke, die jetzt vielleicht per se nicht so den riesengroßen Publikumszuspruch haben, angegliedert werden in einem zeitlichen Raum von, ich sag mal, 2 oder 3 Tagen mit populären, bekannten Werken, die immer gern von unseren auswärtigen Besuchern gesehen und gehört werden.
Da sind wir ja auch immer in engem Kontakt. Also da geht es dann ja tatsächlich auch darum, was kann man gut, sage ich mal, oder sinnvoll vermarkten? Was ist das Profil des Hauses? Was wollen wir zeigen? Aber in welcher Mischung wollen wir es auch zeigen? Du bist in sehr engem Kontakt natürlich auch mit unserer Leiterin des Vertriebs, mit Doris Schneider, um da einfach zu schauen, was kann da gut funktionieren? Also, dass wir die Leute auch wirklich gut ansprechen, dass wir unserem Publikum einen abwechslungsreichen Spielplan bringen. Bevor wir aber noch ein bisschen näher zu der ganzen planerischen Aufgabe kommen, kannst du ein bisschen erzählen, wie kommt man dazu, so einen Beruf zu machen? Also wie entscheidet man sich dazu? Was gibt's da? Gibt's da irgendwie eine Ausbildung dazu oder rutscht man da so rein? Also wie war dein Werdegang?
Also eine richtig konkrete Ausbildung gibt es meines Erachtens nach wie vor nicht dazu. Du brauchst einen unglaublichen Erfahrungsreichtum im Umgang erstmal mit großen Kollektiven, im Umgang mit Künstlern, im Umgang mit einer technischen Mannschaft, aber auch ein Händchen dafür, wie ist der Charakter der Werke gestrickt? Wie groß ist die Anzahl des Orchesters, die notwendig sind? Wie kompliziert ist beispielsweise der Chorpart, den es gilt, im Vorfeld einzustudieren, um dann später überhaupt szenische Proben noch vor den Aufführungen machen zu können? Also ganz, ganz wichtig, ein sich tummeln im Bereich von Theaterproduktion. Und jetzt will ich nicht sagen, ich bin an den Job gekommen wie die Jungfrau ans Kind. Das wäre, glaube ich, ein zu großer Risiko oder ein zu großer Zufallstreffer gewesen. Irgendwo war mir klar, und da war ich, glaube ich, 12 oder 13, ich will an das Theater. Ich glaube, meine allererste Opernaufführung, da war ich 12 oder 13, war zusammen mit meinen Eltern. Ich bin gebürtig aus Goslar und meine Eltern sagten sich, okay, wir müssen jetzt unseren Kindern auch ein bisschen Kultur bringen. In Braunschweig läuft die Fledermaus, wie überall und immer und gern. Also, liebe Kinder, ab ins Auto, wir fahren nach Braunschweig und schauen Fledermaus. Und so, Fledermaus, was ist denn das? Ich kenne das ja nur so als Tier. Und wir waren relativ rechtzeitig im Theater und allein diese Atmosphäre, Braunschweig ist ja ein historisches Theater, was so auch die ein oder anderen Kriegsschäden nach wie vor noch aufweist, aber doch alle Elemente des Faszinosums gutbürgerliches Theater des 19. Jahrhunderts aufweist. Man sitzt da, das Orchester stimmt sich ein, da ist ein sammetroter Vorhang, der magisch beleuchtet ist, so habe ich das als Kind empfunden. Ich habe diese Szenerie tatsächlich noch sehr stark vorm inneren Auge. Aber natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ist man zum ersten Mal in einem Fußballstadion, ist das ein ähnlicher Effekt. Und dann ging das los, der Vorhang hob sich und es war noch ein Wagner-Vorhang. Da, Jesus, ist das beeindruckend. Die Handlung habe ich natürlich nicht gerallt, aber es gab genügend anregende Dinge, die einen Faszinationsblitz in mir ausgelöst haben. Hey, das muss ich machen, das finde ich toll.
Und das war dann tatsächlich der Moment, wo du dann gesagt hast, du möchtest gerne irgendwas in diesem Bereich Theater mal tun.
Ich halte mich nicht für so früh vollendet, dann sofort eine Lebensvision daraus gestrickt zu haben. Aber die Faszination war da. Es begann die Beschäftigung mit Theater und tatsächlich immer von Anfang an die Beschäftigung hauptsächlich mit Musiktheater, mit Opern. Ballett kam auch erst ein bisschen später dazu, aber tatsächlich die Opernbegeisterung war damit gesetzt als 12-Jähriger. Und da wurde gequengelt, ich muss jetzt unbedingt Gesamtaufnahmen haben, das muss man doch hören, das muss man mitlesen, da muss man doch Noten kennenlernen. So kam ich dann über den Klavierunterricht auch dazu, mich einfach detaillierter mit dieser Materie zu beschäftigen. Schülertheater und ein fantastischer Lehrer im Deutschleistungskurs, der unser Augenmerk darauf hingelenkt hat, wie ist ein Werk gebaut, was sind Prinzipien klassischer Dramaturgie, dann auch für Schauspiel gesprochen, was ist ein Blankvers, wie funktioniert das? Und das löste dann tatsächlich eine derartige Faszinierung aus, dass ich dann mit 16, 17 sagte, ja, das will ich eigentlich studieren, das finde ich interessant. Dann gab es natürlich das traditionelle Vater-Sohn-Gespräch, als er sagte, ja, lieber Vater, ich muss Theaterwissenschaften studieren. Naja, Filius, das ist ja toll, das finden wir gut, aber du, ich mache dir mal folgenden Vorschlag, wir unterstützen dich natürlich gern bei deiner Berufswahl, mach doch vorher eine Banklehre. Und dann war meine Argumentation, nein, das geht nicht, ich habe keine Zeit zu verlieren. Theaterwissenschaften waren damals, und wir sprechen jetzt so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, noch sehr stark mit einem NC verbunden. Und es bildete sich dann gerade zu der Zeit in Bayreuth dieser Studiengang Theaterwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung des Musiktheaters heraus. Und das war natürlich genau mein Ding. Das ist nicht nur Schauspiel im Vordergrund stand, sondern Musiktheater, sprich für mich hauptsächlich Oper. Und die nahmen nur zum Wintersemester auf, also nein, es war keine Zeit zu verlieren. Ich konnte mich dann mit meinem Enthusiasmus durchsetzen. Ja gut, dann mach das, aber du weißt, viele werden dann erstmal Taxifahrer oder landen vielleicht gar nicht mal in dem Beruf. Im Nachhinein muss ich ja durchaus sagen, ich bin jetzt 51, ja, liebes Väterchen, das war vielleicht auch gar kein schlechter Tipp. So irgendwann mal mit 40, wo man nochmal so eine Lebensbilanz zieht, kam mir durchaus auch durch den Kopf, naja, Banklehre als Fundament für ein entwickeltes bürgerliches Leben ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Und ich muss unumwunden nach wie vor zugeben, ich hatte keine Ahnung, was die unterschiedlichsten Berufsfelder am Theater sind. Wenn man mich gefragt hat, was willst du denn werden? Und dann sagte ich immer, wahrscheinlich auch wie 99,9% der Fälle, die Theaterwissenschaften studieren. Ja klar, ich will Dramaturg werden. Machte dann, das ist ja noch so üblich, während der Schulzeit ein Betriebspraktikum am Deutschen Theater in Göttingen. Und besagter, schon erwähnter Deutschlehrer, dessen Studienkollege war damals der Chefdramaturg in Göttingen. Der hat mir dieses Praktikum vermittelt. Und durch diese persönliche Beziehung hat dieser Dramaturg mich eingewiesen, auch in die Dinge, was es bedeutet, aus organisatorischer Sicht Aufführungen zu planen. Also die ganze Disposition, sodass das tatsächlich die Faszination war, einerseits sehr nah am künstlerischen Prozess beteiligt zu sein, auf der anderen Seite aber eher von einer nüchternen Seite heranzugehen, des Organisierens, des Kombinierens, welche Künstler passen zu welchem Werk tatsächlich zusammen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Sodass so ein bisschen sich dann herausstellte, naja, das kann eigentlich eine gute Kombination sein. Denn bis jetzt hat sich die Genialität nicht herauskatapultiert, entweder Sänger zu werden, Regisseur oder sozusagen primär künstlerisch schaffender Mensch. Aber doch denn das nötige Temperament zu entwickeln, sich mit künstlerischen Prozessen auseinanderzusetzen, bei gleichbleibend nüchterner Betrachtungsweise, wie Zutaten letzten Endes wie zu einem guten Kuchen zusammenzuführen sind. Nichtsdestotrotz, das trägt ja noch kein Studium. Das habe ich dann angetreten in Bayreuth, habe mich durch die gesamte Musikgeschichte getummelt und tatsächlich hatte immer, und sei es nur eingedenk der Tatsache, bitte mach doch eine Banklehre, als zweites Nebenfach, damals konnte man in Bayreuth noch die wildesten Kombinationen studieren, mal Betriebswirtschaft und mal ein bisschen Jura mit studiert. Da würde ich mich jetzt nicht als ein Wirtschaftsexperte bezeichnen, aber es hat immerhin gereicht, eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Gefühl im Umgang auch mit Zahlen, mit Strukturen, mit Planung zu verursachen.
Und welche Station ist jetzt quasi die Semperoper für dich in deinem beruflichen Werdegang?
2009 klingelte dann das Telefon. Am Apparat war Eltern Pessen, der zusammen mit Frau Dr. Ulrike Hessler zur Spielzeit 2010, 2011 beauftragt war, die neue Intendanz in Dresden anzugehen. Ich habe es noch heute im Ohr. Herr Peters, hier Pessen, haben Sie mal Lust, über Dresden zu sprechen? Und ich sage, ja, warum denn nicht? Klar, ich kenne die Stadt, nicht allein durch die alljährlich stattfindenden Musikfestspiele. Es war in einer Nähe von Berlin. Ja, warum denn nicht? Machen wir gerne. Allerdings, ich bin zu diesem Gespräch relativ so hingegangen, wie eigentlich fühle ich mich in Berlin pudelwohl. Die Komische Oper ist ein super spannendes Haus, aber mein Gott, sprechen kann man ja immer. Und dieses Gespräch war derartig faszinierend, dass ich, Mensch, das überlege ich mir jetzt wirklich. Lernte dann am selben Abend noch Frau Dr. Hessler kennen, auch ein sehr nettes, beflügelndes Gespräch. Ich habe gesagt, ey, it's time to fly, ja, ich komme gerne nach Dresden, bilde mit euch ein neues Team. Damals noch auch auf der Position Chefdisponent, also hauptsächlich nur mit der Durchführbarkeit eines Spielplans auf der Bühne beauftragt, was hier natürlich ein viel größerer Betrieb ist als an der komischen. Allein dadurch, dass es drei gleichberechtigte Säulen, Ballett, Konzert und Opernbetrieb am Hause gibt, damit hat man schon alle Hände voll zu tun. Und erst recht als kompletter Neuling, der auch erstmal natürlich reinschnuppern muss, wie funktioniert ihr hier, wie funktionieren die Temperamente, wie funktionieren alte Strukturen. Ja, das war auch durchaus ein Sprung ins kalte Wasser und dieser Swimmingpool wurde auch erst sehr, sehr, sehr langsam warm.
Und jetzt hast du aber doch schon, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2021, du bist also schon etliche Jahre hier, du hast auch ja diverse Theaterleitungen erleben müssen, der tragische Tod von und viel zu frühe Tod von Frau Dr. Hessler, die Interimszeit mit Wolfgang Rothe als Intendanten und kaufmännischen Geschäftsführer, jetzt gemeinsam mit Peter Theiler. Planung ist jetzt nochmal das Stichwort. Du bist ja auch damit beschäftigt, gemeinsam mit Peter Theiler, Ronald Adler, unser künstlerischer Berater, auch mit dabei. Ihr seid neben dem ganzen Planen und Organisieren, seid ihr auch beschäftigt, KünstlerInnen zu engagieren. Das heißt, ihr macht Vorsingen, ihr habt Kontakt zu Agenturen. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Dennoch, wie funktioniert dieser Bereich oder was ist da deine Aufgabe?
Ich glaube, man kann es gar nicht so hundertprozentig genau abzirkeln, wer macht was in welcher exakten Zuständigkeit. Natürlich geht es darum, für die Werke, die wir spielen wollen, eine optimale Besetzung zu bekommen. Dann muss diese optimale Besetzung natürlich auch noch zeitlich verfügbar sein, bezahlbar sein. Das ist natürlich auch durchaus ein Aspekt. Und es gilt auch immer wieder, neue Talente zu entdecken. Für Planungen, die ja jetzt im Vorfeld von 3 Jahren, im Vorfeld von 4 Jahren stattfinden, gibt es ja auch noch genügend Zeit. Man hat ja nicht es sitzt einem ja nicht die Pistole im Nacken, sondern wir können sagen, okay, hallo, diese Sopranistin, die heute zufällig hier vorgesungen hat in einem allgemeinen Vorsingen, hat einen super Eindruck hinterlassen. Wir hören bestimmte Partien in der Stimme, die sind heute noch nicht reif, aber wahrscheinlich in 2 Jahren, in 3 Jahren. Das merken wir uns vor und holen das dann auch immer wieder raus, holen uns das in Erinnerung und bleiben so ideell in Kontakt mit den Leuten.
Das heißt aber, es ist ja auch so ein bisschen so eine Spürhundfunktion. Man muss also schon dann auf den Fährten der Leute bleiben und muss dann gucken, dass man diejenige oder denjenigen dann weiterverfolgt oder auch Bescheid weiß über Stimmentwicklung, wo kann es hingehen, welche Partien wären dann geeignet. Und das ist auch alles etwas, was du quasi mit deinem Team, mit der Intendanz, mit Ronald Adler zusammen tust. Mhm. Erstaunlich ist ja, wenn ich dich jetzt also hier so sehe oder auch in unseren Sitzungen, du hast immer wahnsinnig schöne Notizbücher dabei, du hast immer ganz verrückt viele Stifte, unterschiedliche Stifte dabei, du hast eine sehr, sehr schöne Schrift. Das heißt, da bist du ja noch wirklich analog unterwegs. Was hat es denn damit auf sich?
Es ist auch ein Ding seit frühester Jugend. Digitale Unterstützung ist ganz, ganz toll, aber primär finde ich alles Haptische viel beeindruckender, viel geistig nachhaltiger. Also beispielsweise, wenn eine Spielzeit vollkommen neu geplant wird, da werden die Titel, also was die Neuproduktion betrifft, erstmal mit der Hand auf ein Stück Papier geschrieben. Und ich hatte schon immer auch als Kind eine Faszination für Schreibwaren. Das geht vom simplen Bleistift bis hin zum hochwertigen Füller. Gut, als Kind hat man den nicht bekommen, weil der war natürlich jeder GH, jeder Pelikan, Schulfüller. Ach, wenn der mal 3 Monate überlebt hat, dann war das gut. Aber irgendwo so mit, keine Ahnung, 16, 17, sah ich mal in einem Schreibwarengeschäft Schaufenster so ein Kalligrafie-Set. Also Kalligrafie, was ist das? Also das Set wurde sich dann, ich weiß, das Konfirmationsgeld oder sowas gekauft und dann mühevoll in langen Winterabenden diese Schriften versucht zu kopieren. Das gelingt mal mehr, das gelingt mal weniger. Das Interesse kommt, das Interesse flaut auch mal wieder ab. Aber im Prinzip verfolgt mich das als ein normales Hobby seit frühester Jugend. Dann kam hinzu, also es gibt unumwunden zu, ich habe einen gewissen Fetisch für Füller. Und das verband sich dann, als ich die berühmte Nichtverlängerung in Hamburg nach 5 Jahren, man ist ja doch sehr mit einem Betrieb da verwachsen, und war total gerührt, wie viele Kolleginnen und Kollegen zusammengeschmissen hatten und gaben mir als Abschiedsgeschenk einen wirklich wunderschönen, sehr, sehr teuren Kolbenfüller. Wo ich dachte, oh, wow, das...
Toll, ja.
Ich bin tief beeindruckt und gerührt. Den halte ich in Ehren. Und da, die Karte liegt heute noch bei mir quasi im Poesiealbum mit dem Hinweis, ja, lieber Björn, das ist das Schreibgerät, mit dem wirst du noch deine nächsten Theaterverträge für dich unterzeichnen können.
Und das hast du auch gemacht dann?
Das habe ich auch gemacht. Also der Vertrag mit der Komischen Oper wurde mit diesem Füller unterzeichnet. Als dann 5 Jahre der Dresdner Vertrag im Briefkasten lag, habe ich mir den Aberglauben selbst verschrieben, nein, für einen neuen Vertrag brauche ich einen neuen Füller.
So läuft das.
So läuft das. Und seitdem quasi jede Vertragsverlängerung wird mit einem neuen, würdigen Schreibgerät unterzeichnet.
Ja, aber so viele Verträge sind es ja doch nicht. Jetzt verrätst du mir aber trotzdem, wie viele Schreibgeräte hast du denn zu Hause, die so in diese Kategorie gehören?
Ich würde mal sagen, an Füllern sind es so jetzt um die 60. Diverse Druckbeistifte, also jetzt zu Corona-Zeiten, ich fange mal an, das wieder ein bisschen zu ordnen. Jetzt muss ich auch sagen, ich verteile mich über 2 Haushalte. Man weiß nie ganz genau, welcher Lieblingsfüller oder welcher momentane Lieblingsfüller oder Lieblingsstift wo ist. Also das häuft sich. Ich gebe zu, ja, ich glaube, bis ans Lebensende und weit darüber hinaus wäre ich mit Schreibwaren eingedeckt.
Wunderbar, schöne Geschichte. Ich höre jetzt schon wieder unsere Pausenklingel. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber ich habe dennoch eine letzte Frage, und zwar die berühmte Frage nach den 3 Wünschen. Du hättest 3 Wünsche offen. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Ich glaube, in allererster Linie möchte ich mir bewahren, selbst wenn ich am Abend hier meistens nach einem langen Arbeitstag mit hängenden Schultern und müdem Kopf auch aus dem Büro schleiche, gut schlafen zu können und am nächsten Morgen eigentlich mit frischem Kopf, mit guten Mutes, mit einem Optimismus immer wieder an den Schreibtisch zurückkehren zu können, um mit frischem Kopf tatsächlich etwas hinter mir lassen zu können und immer wieder neu anfangen zu können. Wunsch Nummer 2 tatsächlich, möge die Liste der Projekte, die ich gerne eher im privaten Bereich machen möchte, nie abreißen. Die ist immer total überfüllt und eigentlich immer deprimierend, wie wenig man davon schafft. Aber solange man immer diese Liste noch anstricken kann, an neuen Entdeckungen, auch an neuen sportlichen Herausforderungen beispielsweise, ja, dass das auch nicht abreißt und in eine Resignation, ah, das kann ich halt nicht mehr, ja Gott, dann sucht man sich halt ein anderes Projekt. Muss ich noch Wunsch 3?
Nee, musst du nicht. Das sind schon zwei richtig große Wünsche.
Die sind schon sehr stark.
Und ich glaube, wir wünschen jetzt einfach nur noch gemeinsam, dass wir hoffentlich bald wieder richtig...
Dass die Pause vorbei ist.
...richtig voll spielen können. Das wünschen wir uns sicherlich beide. Lieber Björn, ich bedanke mich ganz herzlich.
Also der Dank ist ganz meinerseits und für alle unsere Zukunftspläne und dass es bald wieder weitergehen möge. Herzliches Toi, toi, toi.